So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Samstag-Matinee im Kepler-Salon und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Die Veranstaltung, die heute Morgen stattfindet, ist Teil des Projektes Extra Europa. Linz 09 beschäftigt sich bei dem Projekt Extra Europa mit drei Ländern, die nicht oder noch nicht Mitglieder in der Europäischen Union sind. Sie wissen vielleicht, normalerweise können Kulturhauptstädte Europas die Städte werden, die in Ländern liegen, die Mitglieder der Europäischen Union sind. Norwegen ist nicht Mitglied, die Schweiz ist nicht Mitglied, die Türkei ist auch nicht Mitglied. Das hat verschiedene Gründe bei allen drei Ländern. Und wir haben uns gedacht, dass der Blick auf Europa nicht an den Grenzen einzelner Länder Halt machen soll. Daher dieser Schwerpunkt. Sie finden dann eine ganze Veranstaltungsreihe zu diesem Thema Extra Europa. Und unter anderem beschäftigt sich heute diese Veranstaltung, die Frau Czerny geplant hat und leitet, statt im Rahmen der Auseinandersetzung mit Literatur aus der Schweiz. Ich möchte mich an der Stelle als stellvertretender Intendant von Linz 09, Ulrich Fuchs, sehr herzlich bei Frau Czerny bedanken für die Idee und für die Veranstaltung, bei den Wissenschaftlern, die beteiligt sind an der heutigen Veranstaltung und natürlich auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern und nicht zuletzt bei dem Team, das hier den Kepler-Salon betreibt. Sebastian Knopf hat vor allem hier an der Veranstaltung sehr wesentlich mitgewirkt und ich würde mich freuen, wenn Sie nicht zum letzten Mal im Kepler-Salon sind, vielleicht zum ersten Mal. Und wünsche nun der Veranstaltung einen sehr, sehr guten Verlauf. Vielen Dank.
Ich begrüße Sie auch namens unseres Teams sehr, sehr herzlich, auch dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und möchte mich gleich vorab beim Herrn Intendant Dr. Fuchs von Linz 09 sehr, sehr herzlich bedanken und auch sein Assistent im Kepler-Salon, der Herr Sebastian Knopf, war sehr, sehr hilfreich und immer bereit zu helfen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf der Reihe nach vielleicht das Team vorstellen. Beginnen wir bei dem Herrn mit der höchsten Position. Das ist der Kaiser, seine Majestät, Romulus der Große, Thomas Kasten. Dann, wir alle sprechen mehrere Rollen. Als nächstes sein treuer Kammerdiener, Herbert Baum. Den zweiten Diener, der vorgeschrieben ist, den habe ich erkranken lassen. Weil es mehr hätte man nicht nehmen können. Dann Frau Verena Koch. Freunde. Sie wird die Kaisergattin spielen und dann auch die Claire Zachanassian. Herr Universitätsprofessor aus Innsbruck, Dr. Pöckl, Wolfgang Pöckl, wir freuen uns. Und wer voriges Jahr bei der Simone de Beauvoir-Matinée war, wird sich freuen zu hören, dass auch unsere Frau Professor Bleikner von der Uni Salzburg eigens zu uns gekommen ist nach Linz, die damals die Einführung und die Kommentare gemacht hat bei der Simone de Beauvoir. Danke, dass Sie angereist sind. Dann hier Herr Manuel Klein. Er wird eine Sololesung haben. Und zwar wird er aus der Panne, aus einer fantastischen Erzählung, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastischen Erzählung von Dürrenmatt lesen. Und auch zwei Rollen im Romulus haben. Oder sind es drei? Zwei. Also er ist genügsam mit sich mit zwei. Schön. Dann meine Wenigkeit, ich werde die Regieanweisungen lesen und auch also die eine und andere Rolle spielen, mitspielen. Und das ist Herr Matusch, Stefan Matusch vom Landestheater. Er wird den Ill spielen, also im zweiten Teil dann bei der Zachanassian, nicht beim Besuch der alten Dame. Und vorher bei Romulus ist er dann der Eindringling, der Fürst der Germanen namens Odoaker. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, der ist ungewöhnlich kultiviert. Seltsamerweise. Gut. Also dann wollen wir einmal mit dem Romulus beginnen. Das heißt, der Herr Professor wird beginnen, uns einzuführen. Darf ich Sie um das Wort bitten, Herr Professor?
Ja, ich darf mich auch ganz herzlich für die ehrenvolle Einladung bedanken bei Frau Tschern und Ihnen einen schönen guten Morgen wünschen. Ich bin ganz begeistert zu sehen, dass nicht nur der Saal so voll ist, dass es, glaube ich, schon feuerpolizeiliche Probleme gibt, sondern dass auch die Jahrgänge angenehm gemischt sind. Ich hoffe, das gilt auch für die Vorbildung, denn ich spreche hier nicht eigentlich, obwohl ich jetzt schon zweimal als Wissenschaftler apostrophiert worden bin, sozusagen als Universitätsprofessor. Ich bin selber auch gar kein Germanist. Ich habe das zwar mal studiert, aber es hat mich dann woanders hin verschlagen. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht mit deutscher Literatur gelegentlich zu tun hätte. Ich werde mich bemühen, in erster Linie nicht für professionelle Zuhörer, also nicht für die Deutschlehrer und so weiter zu sprechen, sondern für die Leute, die jetzt gekommen sind, um sich einen angenehmen Kulturvormittag zu gestalten. Ich hoffe, das ist so in Ordnung.
Ja.
Die Schweizer Literatur nach 1945 bis in die 60er Jahre ist dominiert von zwei Namen, Max Frisch und Friedrich Dürrner. Wer nicht Schweizer ist und wem ad hoc drei Namen von Autoren oder Autorinnen einfallen, die parallel zu Frisch und Dürrner Literatur gemacht haben, die Schweizer Literatur der Nachkriegszeit ist von zwei Figuren beherrscht, eben Max Frisch und Friedrich Dürrner. Und die Versuchung ist natürlich groß, bei einer Einführung diese zwei Giganten gegeneinander antreten zu lassen. Ich versuche jetzt so in der Einführung ein paar Punkte herauszunehmen, unter denen man die zwei Autoren vergleichen kann. Ich fange mal an mit der Biografie. Da gibt es schon sehr markante Unterschiede. Max Frisch tritt uns entgegen als urbaner Kosmopolit, als einer, der in seinem Lebenslauf zahlreiche Ortswechsel, ausgedehnte Reisen aufzuweisen hat und der sich zeitweise auch in anderen Kontinenten niederlässt. Während Friedrich Dürrner auch nach seinem Selbstbild und seiner Eigendefinition ein Dörfler ist. Natürlich ist Dürrner angereist zu verschiedenen Inszenierungen seiner Stücke in die Welthauptstädte New York, Paris und so weiter, aber eigentlich spielt sich sein Leben ab in dem Dreieck Bern, Biel, Neuchâtel. Ein zweiter Punkt, unter dem man die beiden Autoren, glaube ich, ganz gut kontrastieren kann, ist die religiöse Orientierung. Max Frisch ist von Anfang an ein Autor, der ganz offensichtlich keine konfessionelle Bindung hat und auch kein Problem damit. Während Dürrner, Sohn des evangelischen Pfarrers seines Heimatsorts Konolfingen, ein, wie er selber einmal geschrieben hat, als er sich so versteckt in ein Stück hineingeschmuggelt hat, ein im weitesten Sinn entwurzelter Protestant ist. Und in einem anderen Stück, in die Ehen des Herrn Mississippi, hat er sich als komödienschreibender Protestant zu erkennen gegeben. Ein wichtiges Thema, an dem man erkennt, dass ihn diese protestantische Prägung sein Leben lang eigentlich irgendwie in Atem gehalten hat, ist das Thema der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Werkgerechtigkeit insbesondere, ist ja das Thema, das den Protestantismus beschäftigt seit Luther und vom Katholizismus sehr deutlich abhebt. Also das ist eine Sache, die thematisch sehr häufig wiederkehrt. und wir werden mehrfach Gelegenheit haben, auch bei den gelesenen Texten, auf dieses Schlüsselwort Gerechtigkeit in den überraschendsten Zusammenhängen zu stoßen. Wenn man die Autoren vergleicht unter dem Gesichtspunkt der Themen, so ist es natürlich naheliegend, dass Schweizer sich mit Schweizer Themen auseinandersetzen, die Schweiz kritisieren. Das ist etwas, was sie beide verbindet. Es gibt Themen, die sind weniger zwingend, wo sich die beiden treffen, zum Beispiel das Thema der Atombombe. Bei Max Frisch in der Chinesischen Mauer, gleich nach dem Krieg, während bei Dürrnatt das Thema, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, in einem von den zwei bleibenden Stücken den Physikern die zentrale Rolle spielt. Vergleichen wir die Autoren unter dem Gesichtspunkt der Gattungen, mit denen sie sich beschäftigen, dann stellt man fest, beide sind ganz bestimmt keine Lyriker. Beide haben gewisse Affinitäten zu Gattungen, die man nicht unbedingt in der Biografie eines Schriftstellers vermutet, nämlich leichtere Gattungen wie den Kriminalroman. Bei Max Frisch wäre der vertreten durch den Roman Stiller, der zumindest eine Reihe von Merkmalen dieses Genres hat, während Dürrnmatt ja ganz evident sich mit dieser Gattung auseinandersetzt, aus zunächst einmal recht banalen Gründen, auf die ich dann noch zu sprechen kommen werde. In erster Linie sind aber wohl beide Dramatiker. Von Dürrnmatt heißt es im kritischen Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, dass er überhaupt seinem Wesen nach Dramatiker sei. Als Dramatiker haben beide nun auch natürlich sehr viele verschiedene künstlerische Mittel eingesetzt. In manchen Dingen treffen sie sich aber eben auch ganz überraschend, zum Beispiel in dem Einsatz des antiken Chors. Ja, da ist chronologisch gesehen Friedrich Dürrnmatt der Erste. Er verwendet dieses Mittel im Besuch der alten Dame. Das ist eine Szene, die wir heute zwar nicht lesen werden, aber wenn Zeit bleibt, werde ich dann in einem meiner Kommentare ganz kurz auf...
Bitte? Schade.
Ja. Das gilt für viele andere Szenen auch. Wie gesagt, der antike Chor bei Max Frisch, das können Sie sich, die meisten von Ihnen sich auch erinnern, spielt oder wird eingesetzt im Biedermann und die Brandstifter. Ja? Ein Stück, das fast zeitgleich mit dem Besuch der alten Dame entstanden ist. Gut, Vergleiche dieser Art lassen sich natürlich fortsetzen, aber das war jetzt nur gedacht so als leichter anekdotischer Einstieg in das Thema. Ich versuche mich nun auf ein paar Punkte, die mir für das Werk Dürrnmatts charakteristisch erscheinen und nur für seines, herauszuheben. Und Sie werden merken, dass ich so vom Allgemeinen zum ganz Punktuellen fortschreite. Erstens, Dürrnmatt ist Weltmeister im Recycling. Wenn er einen Stoff hat, dann kann er daraus nicht nur viele Texte machen, oder sagen wir ein Werk in verschiedenen Variationen erzählen, sondern auch in verschiedenen Gattungen. Die Panne zum Beispiel, die wir heute als Erzählung kennenlernen werden, gibt es auch als Hörspiel, als Fernsehspiel und als Komödie. Und so ähnlich gilt das für viele andere Werke von Dürrnmatt auch. Die gibt es in verschiedenen auch medialen Bearbeitungen oder eben als Erzählung und als dramatisches Werk. Zweitens, ein Werk gibt es oft in verschiedenen Versionen. Das war zum Beispiel ein kleines Problem, das wir bei der Abstimmung der Texte mit Frau Czerny hatten, dass wir uns immer versichern mussten, von welcher Ausgabe reden wir denn eigentlich. Das erste Stück, den Romulus, gibt es zum Beispiel in 5 verschiedenen Versionen. Ja? Wie sich die verschiedenen Versionen voneinander unterscheiden, werde ich Ihnen selbst beim Romulus jetzt nicht im Detail erzählen, aber ich werde kurz darauf zu sprechen kommen, was sich im Laufe der...
Darf ich einen Einwurf machen? Bitte, ich möchte darauf hinweisen, dass ich also die Werke ausgesucht habe aus der Werkausgabe von 1980. Die Dürrenmatt selbst als die gültige literarische Ausgabe bezeichnet hat. Also das ist alles 1980 und ja, 11 Jahre später ist er ja dann schon gestorben. Aber das ist also die Basis, weil ich habe ja auch zuerst andere Ausgaben in die Hand bekommen und dann verglichen. Nur zu Ihrer Information.
Also die Ausgaben, mit denen heute im Wesentlichen gearbeitet wird, sind einerseits die älteren aus dem Verlag die Arche und die heute gültige Ausgabe ist eben das Gesamtwerk, das bei Diogenes erschienen ist und das ich hier mitgebracht und auch benutzt habe für die Vorbereitung. Ja. Also weiter zu den zu einzelnen Merkmalen im Werk von Dürrenmatt. Dürrenmatt ist ein Vertreter auch der leichten Gattungen. Er hat keine Berührungsängste, zum Beispiel in Richtung Kriminalroman, wie wir schon gehört haben. Jetzt konkret kann man auch sagen, warum er überhaupt zum Kriminalroman kommt. Nämlich deswegen, weil er am Anfang seiner Schriftstellerkarriere einmal in großer Geldnot war und da ist er auf die Idee verfallen, Kriminalgeschichten zu schreiben und sie in verschiedenen Verlegern anzubieten. Herausgekommen ist konkret als literarisches Werk als erster Roman Der Richter und sein Henker, der im Schweizerischen Beobachter 1951 veröffentlicht worden ist eine Reihe von Folgen. Das Modell hat sich bewährt, er hat dann gleich einen zweiten Kriminalroman nachgeschickt, der Verdacht, und hat dann noch weitere Kriminalromane geschrieben. Mein Favorit unter diesen ist Das Versprechen, das Sie vielleicht auch als Film schon mal gesehen haben. Es heißt dann, es geschah am helllichten Tag. Das ist der Titel des Films und es... Ja. Und das vierte in der Reihe wäre dann Die Panne, auch so eine Art Kriminalerzählung, die in der Sekundärliteratur normalerweise so als Einheit abgehandelt werden, diese vier Texte. Dürrenmatt hat auch Prosakomödien, wie zum Beispiel Grieche sucht Griechen, geschrieben. Das kennen Sie vermutlich auch, das ist ein ziemlich leichtes Werk. Und damit es noch leichter wird, hat er dann auch noch eine eigene Version für Leihbibliotheken geschrieben. Also das ist auch ein Werk, das zwei Schlüsse hat, sozusagen einen ernsten und einen unproblematischen. Die Komödie ist an sich natürlich die Gattung, die Dürrenmatt ganz besonders beherrscht. Auch die Komödie ist ja in gewisser Weise eine leichte Gattung. Jedenfalls ist sie seit der Antike ja deutlich im Prestige hinter der Tragödie und hinter dem Epos eingestuft. Und Sie werden wahrscheinlich alle bei der einen oder anderen Komödie sich fragen oder schon gefragt haben, ist das wirklich ein komischer Text? Ist das der Prototyp der Komödie? Das ist er natürlich nicht. Und darum haben die Komödien von Dürrenmatt meistens auch irgendwelche Zusatzcharakteristiken. Zum Beispiel Der Besuch der alten Dame heißt eben eine tragische Komödie. In Wirklichkeit, und das hat Dürrenmatt dann ganz gern in Interviews erklärt, ist es eigentlich auch nicht die Komödie, die sozusagen die Gattung ist, mit der er sich hauptsächlich auseinandersetzt, sondern die Form der Komödie, die er für das 20. Jahrhundert für passend hält, nämlich das Lustige in Richtung Groteske und Farce, also so, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Ja? Die Tragödie, sagt er, ist nicht zeitgemäß, denn sie setzt Ordnung und Schuld voraus. In unserer Welt aber, sagt er, gibt es keine Schuldigen und keine Verantwortlichen mehr und deswegen kann man auch keine Tragödien schreiben. Eine kleine Einschränkung zu diesem Punkt 3. Die leichten Gattungen sind bei Dürrenmatt dann doch nicht immer ganz so leicht, denn sie sind immer etwas gegen das Schema geschrieben. Die meisten Texte sind poetologisch unterfüttert, wenn ich so sagen darf. Die Panne etwa beginnt mit einem ersten Kapitel, das wir wahrscheinlich jetzt nicht lesen werden und das man auch nicht zu lesen braucht, um die Geschichte zu verstehen. Aber da geht es um die Frage, kann man überhaupt noch Geschichten erzählen oder wie müssen die Geschichten aussehen, die man heute noch erzählen kann? Gibt es noch mögliche Geschichten? Auch das Versprechen hat eine ziemlich ausführliche Rahmenerzählung, in der, was ja für den Kriminalroman nicht unbedingt typisch ist, das Schreiben von Kriminalromanen thematisiert wird. Also die Frage, ist es sinnvoll, Kriminalromane zu schreiben? Ist es berechtigt? Ist es nicht ein moralisches Märchen, wie eine der Figuren sagt und damit die Gattung kritisiert? Sie werden aber auch, wenn Sie ganz genau aufpassen, merken, dass selbst im Romulus solche poetologischen Bemerkungen kommen. Hören Sie genau hin, was Romulus seiner Tochter sagt, wenn sie vom Schauspielunterricht mit dem Lehrer Phylax kommt. Wenn er ihr sagt, was er von den Komödien, ja, beziehungsweise von der Tragödie, denn die Rhea lernt ja das Lied der Antigone Ein weiterer Punkt ist eine konsequente Verweigerung der ideologischen Bindung. Und insofern ist der Vergleich bzw. die Charakterisierung, die Weigel einmal auf Dürrenmatt angewendet hat, Dürrenmatt als der beste Brecht, den wir haben, nicht wirklich passend. Was die künstlerischen Mittel betrifft, ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass Dürrenmatt sich das eine oder andere von Brecht abschaut, auch wenn er es selber intensiv bestritten hat. Das ist ein Thema, das wir dann im Zusammenhang mit Frank dem V. vielleicht wieder kurz aufnehmen können. Aber in einem Punkt unterscheiden sie sich ganz bestimmt. Dürrenmatt glaubt nicht an den Fortschritt, er glaubt nicht an die Veränderbarkeit der Welt durch den Menschen und schon gar nicht an die Veränderbarkeit der Menschen durch die Literatur. Er ist auf der anderen Seite natürlich auch kein Redner auf Parteitagen wie etwa Max Frisch, von dem die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen werden, dass er den deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD unterstützt hat. Das Menschenbild Dürrenmatts ist dadurch gekennzeichnet, dass es recht illusionslos ist. Die Hauptthese ist, alle Menschen sind korrupt oder zumindest korrumpierbar. Und das ist ein Thema, das in fast allen seiner Stücke und Texte auftaucht. Am deutlichsten vielleicht in den Ehen des Herrn Mississippi, wo es ja darum geht, dass Leute, die von verschiedenen ideologischen Positionen herkommen, der eine ist für das Alte Testament, der andere ist für den Marxismus und einer taumelt so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend, aber irgendwie enden oder landen sie dann alle im selben Sumpf. Die Korrumpierbarkeit des Menschen ist natürlich auch Thema in Frank der V. und im Besuch der alten Dame. Und noch einmal ein kleiner Verweis auf eine Stelle, wo man es vielleicht jetzt nicht vermuten würde, wenn Sie genau zuhören, wie sich Romulus und Odoaker über die Menschheit und die Zukunft unterhalten, dann werden Sie merken, dass auch hier das Thema anklingt. Eine weitere Konstante im Werk Dürrenmatts ist die Vorstellung, dass im Leben der Zufall regiert und das daher auch in der Literatur so sein müsse. Die Texte von Dürrenmatt überraschen manchmal durch ihre Schlüsse und vielleicht ist gerade das das Problem an den Dürrenmattschen Werken bzw. an der Schwierigkeit, die er hat mit seinen eigenen Texten. Der Zufall kann Texte in eine Richtung drängen, die man nicht erwartet. Ja, und wo man dann als geübter Leser auch sagt, das ist jetzt keine plausible Lösung. Sozusagen, das gilt nicht nach den herkömmlichen Konventionen des Schreibens von Literatur. Es sind also in einigen Texten, sogenannte Literaturwissenschaftler nennen das Deus Ex Machina-Lösungen. Ja? Also ein bisschen überraschende und aus dem Handgelenk geschüttelte Lösungen, die eben damit zusammenhängen, dass Dürrenmatt durchaus den Zufall als ein konstituierendes Element des Lebens und des Schreibens in sein Werk einführt. Eine wiederkehrende Gedankenfigur, damit bin ich beim vorletzten Punkt, ist die Konstellation Richter-Henker. Nicht nur die Konstellation, auch die Wörter kommen sehr, sehr oft vor. Fast in allen seinen Texten kommt diese Gedankenfigur in irgendeiner Form zum Durchbruch. Und wie gesagt, auch die Wörter selber tauchen immer wieder auf. Das ist sozusagen ein Hinweis für Sie, jetzt ein bisschen auf Schlüsselwörter zu achten. Und Sie werden auch merken, dass rund um diese Schlüsselwörter, also Gerechtigkeit habe ich schon vorher erwähnt, wäre auch so eins, dass sich um diese Schlüsselwörter herum sich dann die Interpretation ein bisschen anhängen und von dort her aufdröseln lässt. Ein letzter ganz anekdotischer Punkt, der mich als überzeugten Nichtraucher etwas irritiert hat. Auffallend ist der maßlose gehende Nikotinkonsum der Figuren von Dürrenmatt. Dafür habe ich nur zwei Erklärungen. Entweder eine autobiografische, Dürrenmatt selber hat ja furchtbar viel geraucht, aber wenn Sie genau lesen, werden Sie merken, dass Sie eigentlich mit dem gesamten Sortiment vermutlich eines Tabakladens der Nachkriegszeit konfrontiert werden, denn es werden auch immer die Marken genannt. Und man hat eigentlich den Verdacht, dass Dürrenmatt von der Tabakindustrie gesponsert wurde. Ja. Soweit ein paar Punkte, die uns den Einstieg erleichtern. Ich sollte jetzt vielleicht noch ein paar Sachen konkret zum Romulus sagen. Also das erste Stück, das wir jetzt in relativ großen Teilen hören werden, heißt Romulus der Große, ist 1949 in Basel uraufgeführt worden, hat, wie ich vorher schon gesagt habe, inzwischen für Überarbeitungen erlebt und das ist eben typisch für den Arbeitsstil von Dürrenmatt. Die Veränderungen betreffen vor allem den Schluss. Ich werde am Ende der Lesung dann noch zwei Sätze dazu sagen. Es handelt sich, wie der Untertitel sagt, um eine ungeschichtliche historische Komödie in vier Akten und in der Anmerkung 1 Dürrenmatt begleitet seine dramatischen Texte gern mit Anmerkungen, die er nummeriert oder nach Paragraphen sortiert. Heißt es eine schwere Komödie, weil sie scheinbar leicht ist. Ich sollte also jetzt eine Einführung in das Stück geben, ohne schon etwas vorwegzunehmen, was ein bisschen schwierig ist. Ich sage mal, was Sie vielleicht, bevor Sie ein Stück lesen, ohne dies auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass da verschiedene Figuren vorkommen. Und ich versuche, etwas über die Figuren zu sagen, indem ich ihr kurz ihre Namen kommentiere. Also es gibt einerseits historisch belegte Gestalten, den Romulus in erster Linie und dann die zwei Germanenfürsten, Odoaker und Theoderich. Theoderich ist kein Fürst, das kommt erst später, das wird aber thematisiert, denn es gibt so einen Blick in die Zukunft. Ungeschichtlich ist die Komödie, das heißt, der Romulus ist in dem Stück nicht genau als historische Figur wiedergegeben, denn als solcher ist er ja, wie die historisch Befissenen unter Ihnen sicherlich wissen, als Teenager abgesetzt worden. Er hat ja nur ein Jahr, anderthalb Jahre regiert und ist als wie gesagt, 17-Jähriger dann von Odoaker auf den Landsitz des Lucullus in Kampanien geschickt worden. Das ist eine relativ komfortable Villa gewesen, wo Romulus dann eben politisch neutralisiert war. Uns tritt er entgegen als reifer König, Kaiser, Entschuldigung, als reifer Mann mit einer heiratsfähigen Tochter, der schon 20 Jahre regiert hat, etwa. Also das ist einmal Ungeschichtliches, was für die Geschichte selbst aber noch nicht so ganz entscheidend ist. Die Namen der Figuren, die sonst noch vorkommen, sind zu einem großen Teil sprechende Namen, würde ich sagen, oder sollten zumindest gewisse Assoziationen auslösen. Am unverdächtigsten, denke ich, wäre eigentlich der Name Julia für die Kaiserin. Aber in den 10 Paragraphen zu Romulus der Große schreibt, in einem dieser Paragraphen schreibt Dürrenmatt einfach Romulus und Julia. Also das ist eine Assoziation, die offensichtlich erweckt werden sollte. Die Tochter des Kaiser-Ehepaars heißt Rhea und darüber hat man sich, glaube ich, jetzt noch keine großen Gedanken gemacht, warum die so heißt. Aber ich denke, dass das aus Symmetriegründen wird. Rhea Silvia nämlich ist die Mutter von Romulus und Remus. Und damit wäre eine schöne Symmetrie hergestellt. Die erste Frauenfigur in der Geschichte Roms hieße Rhea und die letzte, definitiv letzte dann auch. Dann gibt es noch einen weiteren Präfekten, der heißt Spurius Titus Mama. Da denkt man, Spurius assoziiert man mit Deutsch Spuren, ja, denn der ist viel unterwegs. Und, aber wieder hat Dürrenmatt eine andere Assoziation, zumindest auch noch im Programm. Er schreibt nämlich explizit in einem dieser nachgeschickten Paragraphen: Mama ist gleich Memme.
Ja, ist vielleicht auch nicht, gar nicht.
Zwingend. Phylax. Griechischer Wächter ist der Schauspiellehrer, der also wie gesagt Rhea das Lied der Antigone, bevor sie in den Tod geht, quasi beibringt. Eine wichtige Figur ist Cäsar Rupf. Der Name ist schon Programm. Er ist so wunderbar hybrid. Das ist ein germanischer Geschäftsmann, der einen schon römischen Vornamen hat. Er ist Hosenfabrikant mit seinem leichten Anachronismus, könnte man sagen. Er ist ein Großindustrieller. Jemanden rupfen heißt sein Geld abknöpfen, jemanden übervorteilen. Also da sind wir schon drauf gefasst, was diese Figur für eine Rolle hat in dem Stück. Es gibt noch eine wichtige Figur, die ich vom Namen her, wo jetzt da keine gute Erklärung habe, die heißt Emilian. Das ist der Verlobte der Kaisertochter Rhea und in gewisser Weise wie sich herausstellen wird, der Gegenspieler des Kaisers. Und der Russe ist ein Lieblingsstück Dürrenmatts gewesen, neben Frank V. und der Mitmacher. Die Kritiker haben es sehr unterschiedlich, aber eher zurückhaltend beurteilt. Sie fanden manchen Freunden etwas billig. Das würde ich jetzt gern Ihrem eigenen Urteilsvermögen überlassen, wie Sie die einschätzen. Und ja, ich denke, wir könnten jetzt zur Lesung kommen.
Dankeschön.